Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9-Nar-Tree-Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Wirtschaft in 30 Sekunden. Die wichtigsten Theorien zur Ökonomie von Donald Maron ist ein kompakter, stark visualisierter Einstieg in die Ideengeschichte und Begriffswelt der Volkswirtschaftslehre. Das Buch gehört zur Reihe der Wissensüberblicke, die komplexe Gegenstände in sehr kurzen, zweiseitigen Einheiten aus Text und Bild erläutert. Im Mittelpunkt stehen 50 zentrale Begriffe, Denkmodelle und Schulen, die wirtschaftliche Debatten geprägt haben. Der Bogen reicht von frühen Lehren wie dem Merkantilismus über klassische Ökonomen wie Adam Smith und David Ricardo bis zu Marxismus, Keynesianismus und Monetarismus. Ziel ist nicht, ein vollständiges Lehrbuch der Ökonomie zu ersetzen oder mathematische Modelle herzuleiten. Stattdessen schafft Maron ein begriffliches Orientierungswissen, Leserinnen und Leser sollen erkennen können, welche Annahmen hinter Aussagen über Märkte, Handel, Geld, Wachstum oder staatliche Eingriffe stehen. Die knappe Form verlangt Konzentration auf Kernideen. Dadurch eignet sich das Buch besonders dazu, wirtschaftspolitische Schlagwörter einzuordnen und Unterschiede zwischen konkurrierenden Erklärungen sichtbar zu machen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, 50 Kurzlektionen als Zugang zur ökonomischen Ideengeschichte. Die prägende Besonderheit des Buches liegt in seiner Darstellungsform. Jede der 50 Einheiten fasst einen Begriff, eine Theorie oder eine ökonomische Denkrichtung auf zwei Seiten zusammen und verbindet Erläuterungen mit Bildern. Dieses Format setzt nicht auf eine fortlaufende akademische Argumentation, sondern auf gezielte Orientierungspunkte. Es ist deshalb sinnvoll, die einzelnen Beiträge nicht als isolierte Definitionen zu lesen. Zusammengenommen ergeben sie eine Landkarte, auf der sichtbar wird, wie verschiedene Theorien auf ähnliche Fragen unterschiedliche Antworten geben. Entsteht Wohlstand vor allem durch Handel, Arbeitsteilung, Kapitalbildung, Geldpolitik oder staatliche Nachfrage? Der Nutzen der Kürze besteht darin, die Grundannahme jeder Position freizulegen. Zugleich markiert sie eine Grenze. Viele Theorien beruhen auf Bedingungen, methodischen Streitfragen und historischen Kontexten, die sich nicht vollständig in einer Doppelseite behandeln lassen. Das Buch liefert daher vor allem ein Vokabular und erste Vergleichsmaßstäbe, nicht die vollständige fachliche Begründung. Seine Bildsprache unterstützt die Aufnahme zentraler Zusammenhänge, ersetzt aber keine genaue Prüfung von Daten oder Modellen. Für Einsteiger ist diese Verdichtung produktiv, weil wirtschaftliche Fachbegriffe oft schon dann verständlicher werden, wenn ihre Funktion im Gesamtbild klar wird. Zweitens, klassische Ökonomie, Arbeitsteilung, Handel und die Rolle des Marktes mit Adam Smith. David Ricardo und Alfred Marshall begegnet das Buch wichtigen Vertretern der modernen ökonomischen Tradition. Ihre Präsenz verweist auf Fragen, die bis heute wirtschaftspolitisch relevant sind. Bei Smith steht die Einsicht im Vordergrund, dass Arbeitsteilung die Produktivität erhöhen kann, weil Menschen und Unternehmen sich spezialisieren. Märkte koordinieren dabei viele einzelne Entscheidungen über Preise. Ricardo ist besonders mit dem Prinzip des komparativen Vorteils verbunden. Es erklärt, weshalb Handel für beide Seiten vorteilhaft sein kann, wenn sich Länder auf Tätigkeiten konzentrieren, bei denen ihr relativer Nachteil geringer oder ihr relativer Vorteil größer ist. Entscheidend sind also nicht nur absolute Kostenunterschiede. Marshall wiederum steht für die systematische Betrachtung von Angebot und Nachfrage sowie für die Analyse von Gleichgewichten auf einzelnen Märkten. In der knappen Gegenüberstellung wird deutlich, dass Marktmechanismen keine bloße politische Parole sind, sondern auf Annahmen über Information, Wettbewerb und Reaktionen auf Preise beruhen. Gerade darin liegt ein wichtiger Lesesertrag. Marktkoordination wird nicht mit der Behauptung gleichgesetzt, dass reale Märkte immer perfekt funktionieren. Sie wird als theoretischer Mechanismus erkennbar, dessen Aussagekraft von seinen Voraussetzungen abhängt. Drittens, Merkantilismus und Marxismus als gegensätzliche Deutungen von Macht und Verteilung. Die Aufnahme von Merkantilismus und Marxismus erweitert den Blick über die heute verbreitete Vorstellung hinaus, Ökonomie befasse sich ausschließlich mit effizienten Märkten. Der Merkantilismus steht historisch für eine Wirtschaftspolitik, in der staatliche Macht, Außenhandel und nationale Ressourcen eng verknüpft wurden. Reichtum wurde häufig über Handelsüberschüsse und die Sicherung wertvoller Bestände gedacht. Damit rückt eine Perspektive in den Vordergrund, in der Wirtschaft nicht nur Austausch zwischen Einzelnen ist, sondern Teil geopolitischer Konkurrenz und staatlicher Steuerung. Der Marxismus setzt an einer anderen Stelle an. Er untersucht kapitalistische Produktion vor allem über Eigentumsverhältnisse, Klassen und die Verteilung des erwirtschafteten Mehrwerts. Seine Fragestellung lautet nicht zuerst, ob Märkte Güter effizient verteilen, sondern wie Produktionsverhältnisse Macht und soziale Ungleichheit prägen. Beide Ansätze sind daher nützlich, um wirtschaftliche Konflikte anders zu lesen, Handels- und Industriepolitik kann Fragen nationaler Einflussnahme berühren. Während Debatten über Löhne, Profite und Besitz auch Verteilungsfragen sind. Das Buch kann diese umfassenden Traditionen nur anreißen. Dennoch macht ihre gemeinsame Aufnahme klar, dass ökonomische Theorie stets auch davon abhängt, welches Problem als zentral gilt: Wohlstandsmehrung, staatliche Stärke oder soziale Herrschaftsverhältnisse. Viertens, Keynesianismus und Monetarismus, Streit über Stabilisierung und Geld. Keynesianismus und Monetarismus stehen exemplarisch für unterschiedliche Antworten auf konjunkturelle Krisen, Arbeitslosigkeit und Inflation. Der Keynesianismus betont, dass eine Volkswirtschaft in Phasen schwacher Gesamtnachfrage länger unter ihrem möglichen Beschäftigungsniveau bleiben kann. Daraus folgt die Überlegung, dass staatliche Ausgaben, Steuern und Transfers die Nachfrage stabilisieren können, wenn private Haushalte und Unternehmen zu wenig ausgeben oder investieren. Der Monetarismus legt dagegen besonderes Gewicht auf Geldmenge, Preisniveau und eine verlässliche Geldpolitik. Er warnt davor, kurzfristige Steuerungsversuche zu überschätzen und durch zu starkes monetäres Wachstum Inflation zu begünstigen. Die Gegenüberstellung ist lehrreich, weil sie wirtschaftspolitische Instrumente mit verschiedenen Diagnosemodellen verbindet. Wer Arbeitslosigkeit hauptsächlich als Nachfrageproblem versteht, wird andere Maßnahmen bevorzugen als jemand, der instabile Preiserwartungen oder eine Fehlsteuerung durch Geldpolitik für entscheidend hält. Zugleich wäre es irreführend, beide Schulen als starre Lager zu behandeln. Reale Politik nutzt oft mehrere Instrumente, während Zentralbanken und Regierungen unter Unsicherheit handeln. Das Buch bietet die begriffliche Grundlage, um solche Debatten genauer zu verfolgen. Es zeigt, warum Forderungen nach Sparpolitik, Konjunkturimpulsen oder geldpolitischer Zurückhaltung nicht nur unterschiedliche Prioritäten, sondern unterschiedliche theoretische Ausgangspunkte ausdrücken. Schließlich Selbstregulierung des Marktes und die Bedeutung ökonomischer Annahmen. Ein wiederkehrender Gewinn des Buches besteht darin, dass es bekannte Schlagwörter wie Selbstregulierung des Marktes in einen theoretischen Zusammenhang stellt. Die Idee beschreibt, dass Preise, Wettbewerb und individuelle Entscheidungen Angebot und Nachfrage aufeinander zubewegen können, ohne dass jede einzelne Transaktion zentral gelenkt wird. Als Grundmodell erklärt dies, warum Märkte Informationen bündeln und knappe Ressourcen über Preise verteilen können. Aus diesem Mechanismus folgt jedoch nicht automatisch, dass jede wirtschaftliche und soziale Aufgabe allein durch Märkte lösbar ist. Die Aussagekraft hängt davon ab, ob Wettbewerb besteht, Marktteilnehmer ausreichende Informationen haben und Kosten nicht auf Unbeteiligte abgewälzt werden. Ebenso können Fragen der Verteilung, öffentlicher Güter oder wirtschaftlicher Stabilität über die reine Preisbildung hinausgehen. Gerade weil Maron verschiedene Schulen nebeneinander stellt, lädt das Buch dazu ein, solche Voraussetzungen mitzudenken. Es vermittelt keine einfache Entscheidung zwischen Staat und Markt, sondern macht den Ursprung dieser Gegenüberstellung verständlicher. Praktisch hilft das beim Lesen politischer Debatten. Eine Behauptung über Deregulierung oder staatliche Eingriffe lässt sich danach darauf prüfen, welches Marktversagen oder welcher Koordinationsvorteil vorausgesetzt wird. Die Kürze des Formats fördert damit einen ersten kritischen Umgang mit wirtschaftlichen Deutungen, sofern sie als Einstieg und nicht als abschließendes Urteil genutzt wird. Zusammenfassend, Wirtschaft in 30 Sekunden richtet sich vor allem an Leserinnen und Leser, die wirtschaftliche Debatten besser verstehen möchten, ohne sofort ein umfangreiches Lehrbuch oder formale Modelle durcharbeiten zu müssen. Geeignet ist es für allgemein interessierte Schülerinnen und Schüler, Studierende fachfremder Disziplinen sowie Berufstätige, die Begriffe wie Keynesianismus, Monetarismus, komparativen Vorteil oder Selbstregulierung zuverlässig einordnen wollen. Der praktische Nutzen liegt in einer präziseren Sprache. Wer die Grundannahmen verschiedener Schulen kennt, kann Aussagen über Handel, Inflation, staatliche Ausgaben oder Märkte differenzierter bewerten. Der intellektuelle Nutzen liegt in der historischen Breite. Die Zusammenstellung führt klassische Ökonomen, politische Wirtschaftslehren und moderne makroökonomische Kontroversen zusammen, statt Ökonomie auf aktuelle Nachrichtenbegriffe zu verkürzen. Gegenüber umfassenderen Einführungen zeichnet sich das Buch nicht durch analytische Tiefe oder vollständige Modellbildung aus. Sein Unterschied liegt in der konsequenten Verdichtung auf 50 visuell unterstützte Einheiten. Dadurch eignet es sich besonders als Nachschlagewerk, als Vorbereitung für weiterführende Lektüre oder als strukturierter erster Überblick. Die Stärke ist zugleich die Einschränkung. Komplexe Kontroversen werden verständlich skizziert, aber nicht abschließend entschieden. Wer diese Grenze akzeptiert, erhält einen klar gegliederten Zugang zu den großen Theorien, die wirtschaftliches Denken und wirtschaftspolitische Auseinandersetzungen bis heute beeinflussen. Wenn Sie unterstützen möchten Donald Maron, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.